BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Heute macht der Aprilsommer erstmal Pause und da frage ich Sie mal ganz offen, wie haben Sie denn die vergangenen Tage erlebt? Vermutlich ging es Ihnen, wie so vielen von uns, wie mir auch, große Freude über das wunderbare Wetter und trotzdem so ein kleines Bauchkrummeln im Hintergrund, so dieses Gefühl, das ist doch nicht normal, so ein Wetter in dieser Jahreszeit. Das ist doch schon die Klimaveränderung. So, und schon sind wir mittendrin im heutigen Thema. Wie gehen wir mit diesen dauernden Kriegen und Klimaänderungen und Inflationsthemen, wie gehen wir damit um? Und bei uns zu Gast ist heute wieder mal Professor Dr. Volker Busch von der Uni Regensburg. Wir freuen uns. Und der Neurologe und Psychiater sagt, also wir müssen wirklich unsere mentale Stärke trainieren. Und wie wir das machen, das wird er uns heute erklären. Herzlich willkommen mal wieder bei uns im Studio.
Es ist total schön, hier zu sein. Hallo.
Ist doch so eine typische Situation, oder? Mhm. Ist eigentlich was Schönes, eben dieses wunderbare, wirklich Hochsommerwetter. Mhm. Und wir wussten alle so tief innen.
Ja, es schwingt etwas
es
mit.
Es schwingt da was mit, ne? Richtig, und das ist so ein, und das ist so ein Dilemma, in dem wir uns gerade befinden, in vielen Situationen.
In vielen Situationen und in der Summe macht einen das schon auch oft sehr betroffen und kann Zuversicht kosten, ja. Mhm.
Sie haben ein Buch geschrieben zu diesem Thema, es heißt Kopf hoch und da geht es eben genau darum, wie wir uns auch ein bisschen wappnen können, wie wir seelisch uns stärker machen können, wie wir mental stärker werden können, sodass man auch ein bisschen weiß, wie kann ich das handeln, weil man versinkt sonst tatsächlich, glaube ich, ein bisschen in Mutlosigkeit und das wollen wir doch dann auch alle nicht.
Das wollen wir nicht und ich wollte bewusst mit einem ganz lustigen und launigen Buch so ein bisschen die Hand reichen für die, die sich derzeit von der Welt etwas verrückt machen lassen und die Zuversicht verloren haben und Mut machen, wie wir aus diesen Zeiten das Beste rausholen können.
Habe die Ehre, heute mit dem Neurologen, Psychiater und Wissenschaftler Professor Volker Busch von der Uni Regensburg. Und wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, Kopf hoch. Es sind so viele Krisen, die seit geraumer Zeit auf uns einprasseln. Corona hat irgendwie so ein bisschen den Anfang gemacht. Dann kam der Ukraine-Krieg. Im Zuge des Kriegs kam Inflation, Energiekrise. Jetzt, dieses Wochenende, hat es uns auch gezeigt, der Klimawandel ist da, über den brauchen wir nicht mehr reden. Also wer den noch ableugnet, der weiß ich nicht, was ich mal von dem halten soll. Und das macht was mit uns. Und Sie haben gesagt, wir müssen da eigentlich wieder rauskommen. Aber bevor wir uns diesen Schutzmechanismen zuwenden, würde ich ganz gerne erstmal mit Ihnen das Wort Krise definieren. Was ist eine Krise? Wo unterscheiden wir zwischen privat oder politisch, zwischen innen und außen? Wann sagen Sie, ja, das ist eine Krise?
Also eine Krise heißt übersetzt von der Wortbedeutung eigentlich zunächst mal nur Umkehrpunkt. Das heißt etwas ganz Neutrales, dass ein Weg, so wie wir ihn gewohnt waren zu gehen, nicht mehr gegangen werden kann und die Wegrichtung sich ändert. Das heißt eigentlich das Wort Krise übersetzt. Krise heißt also nicht unbedingt Katastrophe. Zu der machen wir es nur immer wieder, weil wir denken, Krisen sind automatisch mit einem Niedergang oder einem Untergang verbunden. Aber das liegt streng genommen in dem Begriff des Wortes gar nicht enthalten. Krise heißt nur Umkehrpunkt oder Wendepunkt. Natürlich kann man auf einer neuen Wegrichtung ganz viel Schreckliches und Schlimmes erleben, aber es liegt auch viel Gutes auf einem neuen Weg. Krisen bedeuten, Dinge ändern sich. Und so ist das momentan gesellschaftlich. Viele Dinge verändern sich, brechen weg in der Arbeitsmarktpolitik, in der Gesundheitspolitik, in der politischen Situation. Und es kommt jetzt darauf an, was wir daraus machen. Wenn wir Krisen anders betrachten, nicht nur als Untergang wahrnehmen, sondern als Möglichkeit, etwas Neues und Besseres zu schaffen, dann haben wir damit schon eine gute Grundlage gelegt. Und das versuche ich bei meinen Patienten auch, wenn sie mit einer Krise zu mir kommen, immer zu gucken, okay, was belastet hier und wie kann man das, was einem widerfährt, nutzen, um daraus etwas Gutes zu schaffen.
Und unterscheiden wir zwischen einer, ich sage jetzt mal, inneren Krise, mit Ihnen meine ich nicht, es ist in mir drin, sondern es ist in meinem direkten Umfeld, also familiär und dem, was draußen passiert in der Welt?
Ja, eigentlich schon. Die inneren Krisen wären Probleme am Arbeitsplatz, sind gesundheitliche Probleme, vielleicht Konflikte in der Partnerschaft mit den Freunden. Und die äußeren Probleme sind zunächst mal das, was in der Weltpolitik passiert. Nur ist etwas ganz Spannendes, was derzeit passiert, was ich auch wahrnehme bei meinen lieben Patienten, dass die äußeren Krisen die Inneren berühren. Also da gibt es Verbindungen. Denn die Inflation beispielsweise, die gestiegenen Lebensmittelpreise, zeigen sich ja direkt im eigenen Kühlschrank oder zunächst mal im Supermarkt, genau, im Einkaufswagen. Und die auch andere Dinge, die sich draußen ereignen, erreichen uns heute näher im Alltag. Sie betreffen uns. Auch die Migrationspolitik, die vielleicht die letzten Jahrzehnte uns meist im Alltag nicht so stark berührt hat, sehen wir jetzt viel stärker, weil wir doch in vielerlei Hinsicht an Grenzen geführt werden, viel mehr Menschen aus dem Ausland bei uns wahrnehmen, ganz neutral. Aber wir sehen das. Das heißt also, viele Krisen aus der Weltpolitik erreichen uns im Alltag, zu Hause, am Arbeitsplatz, überall. Und dadurch kommen sie gefühlt näher. Deswegen ist auch die emotionale Betroffenheit heute eine höhere.
Das ist ja natürlich schon jetzt spannend, was Sie erzählen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Würde man im ersten Moment gar nicht so vermuten, weil man sagt, eine Ehekrise ist eine Ehekrise oder ich habe Probleme mit dem Chef. Was hat das mit der Inflation zu tun? Aber das löst so ein allgemeines Unwohlsein aus, mir geht's nicht gut und da passt es dann außen gerade noch dazu.
So
das kommt
es.
So als das Tüpfelchen oben drauf, sagt, und da ist ja auch alles Mist.
Ich vergleiche das immer mit einem Bild. Wir alle tragen Rucksäcke. Und in den Rucksäcken ist etwas drin, was unser Leben beschwert. Das sind Probleme mit dem Ehepartner, das sind vielleicht Sorgen am Arbeitsplatz, einfach Knieprobleme, was man so persönlich mit sich rumschleppt. Und jetzt kommen noch so diese äußeren Zustände dazu, diese Verunsicherung, was wird nur werden? Wie entwickelt sich die Politik? Wie entwickelt sich die Wirtschaft? Wie entwickelt sich unser Land? Wie geht es mit der Migration weiter? Das sind ja alles, wie geht es mit der Rentenpolitik
das
weiter?
Das sind Ängste, ganz klar.
Ängste, ja. Und die kommen alle in den Rucksack dazu und so wird für viele Menschen das Traggewicht auf diese Weise sehr hoch und viele brechen eben auch darunter zusammen.
Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, zwischen jünger und älter?
Ja, gibt es. Belasten tut Männer und Frauen das auf die gleiche Weise, nur damit umgehen tun Männer und Frauen unterschiedlich. Frauen beispielsweise bewältigen viele Stresssituationen oder Krisen dadurch, dass sie viel darüber reden, mit Freundinnen sich treffen, auch darüber schreiben und also über die Kommunikation. Man spricht auch von Social Coping, also ein soziales mit zurechtkommen damit. Und bei Männern ist es anders. Die machen entweder viel mit sich selber aus oder über den Körper. Gehen zum Sport, brauchen Extremereignisse oder fressen es in sich hinein, saufen es auch in sich hinein. Also leider erlebt man auch viel Alkoholmissbrauch bei Männern, die von Schicksalsschlägen getroffen sind. Die machen es mehr mit sich selber aus. Physical Coping nennt man das. Also da unterscheiden sich Männer und Frauen.
Warum eigentlich?
Ist schwer zu sagen. Ja. Also es ist vielleicht nur ein Gerücht, aber vielleicht ist auch was Wahres dran, dass uns Männern die Kommunikation nicht so liegt. Frauen bevorzugen das und haben dadurch eine effektive Strategie uns voraus, mit Dingen besser zurechtzukommen. Wenn wir Männer besser und lieber kommunizieren würden, würden wir ein gutes Ventil haben, was wir aber oft einfach zu wenig nutzen, leider.
Und die Frage eben nach jünger, älter?
Auch da gibt es Unterschiede. Wobei die Unterschiede nicht so groß sind. Sowohl in jedem Alter kann man eigentlich entweder sich depressiv zurückziehen und aufgeben und sich hilflos fühlen oder man geht nach vorne und macht etwas draus. Also kommt in Motivation und versucht, das Problem zu lösen. Und beide Möglichkeiten gibt es in jedem Alter, aber die letztere ist natürlich die bessere.
Nun gab es natürlich schon Untersuchungen und Studien, die eben nach der Corona-Pandemie durchgeführt worden sind, gerade mit jüngeren Menschen, und die wohl eindeutig belegt haben, dass sich deren Blick auf manche Dinge verschlechtert hat.
Ja,
also, dass da viele wirklich vielleicht ist nicht immer die
der Pessimismus
ganz schlimme Depression verfallen sind, aber so eine Mutlosigkeit, so eine depressive Verstimmung.
Das ist die Shell-Studie.
Was soll ich überhaupt genau?
Die Sie ansprechen. Ja. Noch nie gab es eine Generation, die so negativ und pessimistisch auf die Zukunft blickte wie die jetzige junge Generation. Das stimmt. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die Krisen sehr vielzahlig sind. Wir sprechen ja oft von einer Omni- oder einer Polykrise. Aber es hat, und da bin ich überzeugt von, auch damit zu tun, dass wir unser Gehirn heute gar nicht mehr in Sicherheit bringen können im Laufe eines Tages vor lauter Krisen, weil wir die ganze Welt rund um die Uhr in unseren Hosen und Handtaschen mit uns rumtragen. Ne? Auf unserer Couch erreicht uns die Welt übers Handy. im Stuhl, im Büro,
vielleicht sogar
im
nachts,
Bett.
Weil es auf einmal blinkt,
ganz
man
genau.
wird wach und denkt,
genau.
ui, was ist da passiert? So ist das Handy blinkt, da muss ja. was sein, zack.
Wir sind ständig mit der Welt gekoppelt und uns erreicht jeder Schicksalsschlag, jeder tragische Fall von Menschen, mit denen wir gar nichts zu tun haben, aus allen Herrenländern. Und das ist in der Summe einfach oft zu viel. Und dann fehlt oft die Luft zum Durchatmen oder wir gucken negativer in die Zukunft, als sie eigentlich ist. Mhm. Bertolt Brecht hat mal so einen schönen Satz gesagt, er lautete sinngemäß, die Welt ist gar nicht schlechter geworden, aber voller. Und ich glaube, da hat er recht. Und das war damals schon so und hat sich heute gesteigert. Die Welt ist nicht schlechter geworden, aber wir erfahren heute alles rund um die Uhr.
Sie war immer schon so.
Ja,
es gab immer Krieg, es gab immer Menschen, die andere hassen, die andere hinmetzeln und was wir alles an schlimmen Dingen erleben. Aber jetzt, es erreicht uns jetzt.
Es erreicht uns jetzt und wir erfahren es. Einerseits ist es ja schön und wichtig, informiert zu sein. Nur so kann man ja auch die Leidenschaft aufbringen, etwas zu verändern. Aber auch da müssen wir uns vor einer Überdosis behüten. Wenn wir rund um die Uhr in jeder Straßenbahn, in jedem Café, an jeder Zigarettenpause, an der Arbeit, durch den Blick ins Handy von dem Schlechten überfrachtet werden, dann fehlt uns irgendwann der Mut, zuversichtlich nach vorne zu gucken. Und das erleben wir leider bei der jungen Generation. Wir müssen uns klar machen, dass es noch nie eine Generation gab, die so viel Nachrichten über oberflächliche Social Media Nachrichten bekommt. Wenn wir uns überlegen, wie viel TikTok-Videos junge Menschen in der Grundschule heute über Palästina und Israel auf den Schulhöfen bekommen,
furchtbar.
Völlig falsch, unkorrigiert, oft sehr böse. Das ist etwas, was so kleine Gehirne überfordern kann.
Ja, nicht nur die kleinen Gehirne, davon bin ich jetzt ganz persönlich überzeugt.
Uns auch.
Man könnte jetzt auch vielleicht einen Umkehrschluss machen, oder? Dass man sagt, da ist jetzt eine junge Generation, die hat schon ein paar blöde Jahre gehabt mit Corona, die durften nicht ausgehen, die konnten keine Gleichaltrigen treffen, Schulunterricht fand in Distanz statt und. Nehmen wir mal so einen, der damals 15-Jährigen, der ist jetzt vielleicht 18. Könnte das nicht auch dazu führen, dass wenn wieder was ist, was im Leben nicht gut läuft, dass sagt, Moment, ich hatte ja schon mal eine blöde Zeit und blöde Jahre und ich bin durchgekommen und ich werde es wieder schaffen. Das ist eigentlich auch den Umkehrschluss gibt.
Das wäre wünschenswert,
wünschenswert
und ist auch oft der Fall. Es gibt tolle Untersuchungen, zum Beispiel der Universität in Durham, die gezeigt hat, dass ein Mensch in seinem Leben ungefähr 5 schwerste Krisen hat. Und die Forscherin konnte mit ihrem Team zeigen, dass wir im Laufe unseres Lebens gelassener auf Krisen reagieren, weil, den Grund haben sie genannt, weil wir Erfahrungen machen, wie wir mit Krisen zurechtkommen, weil wir Fähigkeiten entwickeln, Probleme zu lösen. Vielleicht, weil wir schlichtweg wissen, auf wen wir uns verlassen können. Ne? Auch wir können ja Freundschaften und Partnerschaften viel besser schätzen, wenn wir älter werden. Und das alles führt dazu, dass wir, wenn wir etwas älter werden, mit Krisen oft etwas besser umgehen können.
Es ist quasi noch druckfrisch auf dem Markt und es ist schon wieder auf der Bestsellerliste ganz, ganz oben. Das neue Buch von Professor Dr. Volker Busch, Kopf hoch. Es geht um, wie wir gesund bleiben, stark, vor allen Dingen mental gesund und unseren Humor nicht verlieren in diesen Zeiten, in denen wir aktuell gerade leben und die, glaube ich, alle von uns einfach als schwierig und als belastend empfinden. Sie haben in diesem Buch auch ein paar Postkarten drin mit Zitaten aus dem Buch. Da ist zum Beispiel ein schönes Zitat: Der stärkste Motor des Lebens ist die Störung. Das haben wir ja vorhin schon ganz kurz angesprochen. Wir gesagt haben, eine Krise ist zunächst einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes die Bedeutung ein Umkehrpunkt. Da passiert was, da geht was in eine andere Richtung.
Ja,
und was man da erlebt, muss nicht immer schlecht sein. Wir haben vorhin versucht, Krise zu definieren. Wir haben darüber gesprochen, die Zusammenhänge, dass die Außenwelt durchaus auch auf die Innenwelt durchschlagen kann, dass es Unterschied gibt zwischen Jung und Alt, dass die Jungen noch nie, gab es eine Generation, die so pessimistisch auf die Zukunft geblickt hat, wie diese, die gerade jetzt jung ist. Und was passiert denn bei uns Steinzeitmenschen? Wir schleppen ja alle diesen Steinzeitmenschen irgendwie noch in uns rum, wenn wir das Thema Gefahr wittern, wenn wir sagen, da stimmt was nicht, da ist was nicht in Ordnung, da macht mir was Angst, da muss ich auf Abstand gehen. Was ist denn so die mentale, körperliche Reaktion? Was macht das Hirn da?
Also der menschliche Geist kann ja in die Zukunft blicken. Und das mussten wir auch, weil wir nie so die Stärksten und Schnellsten waren. Also wir hätten uns jede Auseinandersetzung mit einem Bären oder einem Löwen so gar nicht erlauben können. Und wir mussten immer klüger sein als andere, in die Zukunft blicken und Gefahren rechtzeitig erkennen, um ihn aus dem Weg zu gehen. Und genau deswegen haben wir ein sehr effektives Frühwarnerkennungssystem. Und das schlägt schon bei Kleinigkeiten an, und zwar oft maximal. Das heißt, wir hören schnell die Flöhe husten, ja, selbst wenn gar keine da sind, weil uns das früher hat überleben lassen. Und in der heutigen Zeit müssen wir uns vorstellen, ist es dauerangespannt, weil wir in einer Welt leben, wo insbesondere durch die Medien, Zeitungen, Nachrichten, Fernsehen aller Art uns ständig schreckliche Dinge gemeldet werden.
Ja, weil die Guten sind ja keine Nachricht, so ungefähr. So ist es. Ist leider so manchmal, ja.
Ja, es gibt Untersuchungen, dass die Klickrate mit jedem negativen Wort in der Schlagzeile um 2,3% steigt.
Eigentlich furchtbar.
Furchtbar. Mhm. Wir wollen es aber nicht anders. Wir sind also selber auch ein bisschen schuld dran und saugen das begierig auf. Und dann reagiert unser Gehirn natürlich auch. Es erkennt in diesem Frühwarnsystem Gefahren und fährt maximale Stressreaktionen rauf. Es gibt vielfache Untersuchungen, die gezeigt hat, dass wir, wenn wir Fernsehbilder von schrecklichen Krisen in der Welt sehen, dass wir sie dann so erleben, als wären wir selber betroffen. Und wenn das in einer ganz starken Dichte auf uns einprasselt, dann kann uns das den Schlaf rauben oder kann uns Zuversicht kosten oder eben pessimistisch machen, wie wir eben schon besprochen haben.
Da darf ich ganz kurz einhaken. Also da darf ich jetzt mal von mir was erzählen. Mhm. Also bei mir war es wirklich so, dass ich mit Beginn des Ukraine-Krieges sehr schnell aufgehört habe, das Thema in den Fernsehnachrichten zu verfolgen. Mhm. Ich weiß alles. Ich bin gut informiert. Ich muss gut informiert sein. Das ist mein Job. Ich lese sehr viel dazu. Ich höre auch bei den Radiokollegen. Was ich ein bisschen von mir weggeschoben habe, waren die Bilder. Mhm. Weil ich gemerkt habe, das geht über die Grenze, die ich gut verarbeiten kann. Ich tue das weg.
Das ist sogar gut untersucht, dass insbesondere Bilder uns am stärksten erreichen. Also natürlich können wir auch die Welt über das Hören wahrnehmen, aber das, was wir sehen, wühlt unser Stresssystem am stärksten auf. Und insofern ist es manchmal gut, dass man solchen Dingen auch ein bisschen aus dem Weg geht. Ja. Mhm.
Nun gibt es ja Menschen, die per se einfach ein bisschen optimistischer sind als andere. Also dieses typische, bei dir ist das Glas halb voll, bei dir ist das Glas halb leer. Woher kommt das denn? Ist das eine Summe der Lebenserfahrung oder ist das ein bisschen eine genetische Disposition?
Also tatsächlich sorgt die Natur immer für Vielfalt. Und so wie wir verschiedene Haarfarben und Augenfarben haben, haben wir auch verschiedene Haltungen und Einstellungen. Das ist auch sinnvoll, weil eine Gesellschaft immer dann davon profitiert, wenn es sehr, sehr viel Vielfalt gibt und Menschen sich auch diesbezüglich unterscheiden. Denn beides, Pessimismus und Optimismus, hat ja nicht nur Vorteile und es hat auch beides nicht nur Nachteile. Optimisten sind natürlich oft Menschen, die mehr Mut haben, da rausgehen und etwas tun. Unsere Gesellschaft braucht solche Menschen. Pessimisten hingegen sind aber oft Menschen, die vorsichtiger sind und andere vor etwas warnen. Auch das braucht unsere Gesellschaft. Das heißt, es wäre also falsch zu sagen, dass Pessimismus nur schlecht ist. Wir brauchen immer eine gute Balance zwischen beiden Aspekten, so wie in anderen Dingen des Lebens auch. Und von der Vielfalt profitiert eine Gesellschaft. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Heutzutage ist es nur so, dass wir gerade jetzt in Zeiten eines Umbruchs sind. Viele Dinge gehen nicht mehr so weiter wie bisher. Die Krise, der Wendepunkt. Und hier hilft uns zu viel Pessimismus natürlich nicht. Hier bräuchten wir Menschen, die etwas mutiger nach vorne schauen, wie vielleicht sogar Visionen haben von dem, was in unserem Land passieren könnte an guten Entwicklungen und diese Bilder auch leben, sich davon animieren und motivieren lassen und nach vorne gehen und ihren Optimismus nutzen, um ins Gestalten zu kommen.
Aber kann es sowas wie ein genetisches Gedächtnis geben? Ich weiß es nicht. Ich frage mal ganz, naja, ganz dumm. Also dass ich sage, die Großmutter hat das und das erlebt und die Enkeltochter findet irgendwas davon in sich wieder, wo sie sagt, warum bist denn du so? Und sie sagt, weiß ich eigentlich auch nicht, aber meine Oma, die war auch schon immer so ängstlich.
Ja, also das wissen wir heute sehr gut, dass bestimmte Einstellungen sich auch vererben lassen. Man spricht in dem Zusammenhang von Epigenetik, das ist ein komplizierter Begriff für eigentlich einen ganz einfachen Sachverhalt, dass Umwelterfahrungen unsere Erbinformation beeinflussen. Und wenn ein Mensch, vielleicht unsere Oma oder unser Opa, bestimmte Lebenserfahrungen gemacht hat, kann das Erbgut von ihm oder ihr verändert haben. Und diese veränderte Erbinformation können auch auf die Kinder oder die Kindeskinder übertragen werden. Ein trauriges Beispiel aus der Forschung gibt es, gezeigt hat, dass zum Beispiel die Enkel von Holocaust-Opfern, also der Großeltern, die in Konzentrationslagern inhaftiert waren und schreckliche Folterungen und Entbehrungen erleben mussten und Ängste entwickeln, dass das die Erbinformation verändert hat, wodurch sie später diese Ängste an die Kinder und die Kinder wiederum an ihre Kinder vererbt haben. Das heißt, die Enkel in den 80er, 90er Jahren haben mehr Ängste, obwohl sie mit der Zeit des Nationalsozialismus nichts zu tun haben. Also das ist eine Forschung der Epigenetik, die zeigt, dass sich auch Einstellungen vererben lassen.
Das ist wissenschaftlich fundiert.
Ja, ja, sehr gut sogar. Ja. Und deswegen ist ein zu viel Pessimismus und Negativität in einer Gesellschaft auch nachhaltig nicht gut, weil wir möglicherweise auch diese Dinge an unsere Nachkommen abgeben. Aber übrigens nicht nur aufgrund von Vererbung, sondern einfach schlichtweg, weil die Kinder sich auch bei uns Eltern was abschauen.
Naja, klar, natürlich.
Wenn ich beispielsweise,
Nachahmungslernen.
Genau, dass Modelllernen nennt man das. Wenn ich sehr pessimistisch bin und mich immer wegducke, vor allem Angst habe, dann sieht das mein kleiner Sohn und wird wahrscheinlich nicht der absolute Rambo, der sich jetzt in jede Gefahr stürzt. Also wir können auch unabhängig von der Genetik Kindern etwas automatisch zeigen, beibringen, weil sie sich von uns die meisten Dinge abgucken.
Wichtiges Thema jetzt, weil wir gerade beim Stichwort Kinder sind. Die kriegen das ja mit. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, die können dem gar nicht aus. Die Kleinsten haben irgendwelche Handys und werden damit umzugehen wissen. Und auch wenn man sie versucht, in den Schutzraum zu stellen, es wird uns nicht gelingen. Sie werden mit solchen Dingen konfrontiert, gerade Ausbruch des Krieges. Natürlich hat man in der Schule drüber gesprochen. Ich fand es auch wahnsinnig wichtig, dass das thematisiert worden ist. Weil die Kinder so verunsichert waren, kommt der Krieg zu uns jetzt, werden wir als nächstes überfallen? Solche Fragen waren da ja auf einmal da. Es ist schwierig, glaube ich, auch für die Pädagogen. Für die Eltern, für die Pädagogen. Man darf es nicht totschweigen.
Nein,
und trotzdem
man nicht.
Darf man sie nicht total traurig machen.
Es gibt aber eine Lösung dafür.
Ja.
Also ich sehe das genauso. Man darf die Kinder nicht von der Welt abhalten. Sie sollen die Dinge ab einem bestimmten Alter wohlgemerkt erfahren dürfen. Wir haben ein Recht auf Informationen. Aber wir müssen sie in einen Kontext bringen, den Kinder verstehen können und der sie nicht nur emotional aufreißt wie eine Schlagzeile und sie dann mit dem ganzen Rest alleine lässt. Das Problem ist ja heute, dass wir Geschichten aufreißen medial, aber mit dem Ende werden wir allein gelassen. Und das ist wie sprichwörtlich jemand, der unsere Wunde aufreißt und uns dann mit der Heilung allein lässt. Und wenn wir uns an Geschichten erinnern, die wir früher unseren Kindern vorgelesen haben, Märchen beispielsweise, dann waren das immer Geschichten, die durchaus mal schrecklich sein konnten. Denken wir an die Gebrüder Grimm.
Ja.
Aber die immer einen Kontext hatten.
Ja.
Eine Verstehbarkeit. Es war klar, warum einem Helden etwas passierte. Es erfüllte sich ein Fluch oder eine uralte Prophezeiung ging in Erfüllung. Und dann bekam er eine Chance, eine Heldenreise, etwas zu tun. Und das Ganze endete in irgendeiner Weise positiv. Und das nennt man in der Psychologie Kohärenz. Wenn eine Geschichte plausibel wird, verstehbar wird, mit einem klaren Ende. So. Und das im besten Fall auch noch so ein bisschen positiver Natur ist. Das ist etwas, das brauchen wir, um danach beruhigt einschlafen zu können. Ich erinnere mich, dass mein Sohn mir immer ganz viele Fragen gestellt hat nach einem Märchen, bis er alles verstanden hat. Und dann konnte er einschlafen, selbst wenn es zwischenzeitlich mal um grausame Dinge ging. Aber er brauchte den Kontext. So, und bezogen auf unsere heutige Welt halte ich das für wichtig.
Ja.
Wenn ich als Lehrerin oder Lehrer mit Schülern auch von mir aus Konflikte im Nahen Osten bespreche, was ich für wichtig halte, ist es wichtig, ihnen einen Kontext zu liefern. Warum könnten die jeweiligen Seiten so reagieren?
Man muss auch den Konflikt überhaupt erst mal erklären,
warum,
dass sie wissen, was ist denn da los?
So,
warum gibt es denn den Konflikt überhaupt?
Man muss über dieses Schlagzeilenniveau hinauskommen, über diese News, über dieses TikTok-Stil, den heute leider sehr viele als alleinige Quelle von Informationen über die Welt nutzen. Wenn wir darüber hinauskommen, mit den Schülern ins Diskutieren kommen, ins Miteinander reden, verstehen, Pro und Kontras, dann können Menschen, genau wie sie früher Märchen besser verstanden haben, auch Nachrichten aus der Welt besser copen.
Ich habe meine beste Freundin, wir haben zusammen studiert, das war wirklich meine beste Freundin, ich habe die im Tsunami verloren. Und die war zu dem Zeitpunkt, wie viele Weihnachten war es ja, Weihnachtsurlaub gemacht in Thailand. Und das war natürlich eine Riesenaufregung bei uns im Haus. Ihr Mann hat überlebt, den haben wir dann erstmal bei uns aufgenommen, weil er schwer traumatisiert war und wirklich Hilfe brauchte. Und meine Tochter war da 5 Jahre alt, die war sehr klein, hat das Thema natürlich mitbekommen, kannte sie auch. Und Gott sei Dank wurde sie gefunden, sie konnte überführt werden, sie konnte bestattet werden. Und da habe ich im Kindergarten gefragt, weil ich mir so unsicher war. Habe ich gesagt, was mache ich? Nehme ich meine Tochter mit zur Beerdigung? Und die Kindergärtnerin sagte, unbedingt, sofort, bitte nehmen Sie sie mit. Sie muss den Abschluss erleben können. Und um zu verstehen, warum ist die nicht mehr da. Also sie hat natürlich mitgekriegt, dass was Schlechtes passiert. Und sie hat aber gesehen, wir haben Abschied genommen und haben einen Platz für sie geschaffen. Und das war, glaube ich, wirklich wichtig. Also ich habe es damals, war ich mir sehr unsicher, aber im Nachgang, glaube ich, es war richtig.
Ich glaube sogar, dass wir viele der schlechten Dinge, die da draußen derzeit ereignen, die ja einfach faktisch da sind, besser verdauen könnten, wenn die Medien beispielsweise öfter auch darüber berichten, was wir alles erreichen. Wir sehen heute gerade in der jungen Generation, dass die Migrationspolitik ihnen Sorgen macht. Warum berichten wir nicht viel mehr Geschichten des Gelingens, dass so viele Menschen da draußen wertvolle Arbeit leisten und dass wir sehr wohl viele Menschen in Arbeit bringen, vielleicht nicht genug, keine Frage, aber dass wir viele Erfolge auch feiern auf dem Gebiet. Nur sind diese Geschichten des Gelingens oft medial weniger eindrücklich und spannend und trotzdem sollten wir sie uns erzählen. Denn um eine Geschichte rund zu machen, gehören sie dazu. Sie gehören zur Kohärenz oder zur Vollständigkeit einer Geschichte dazu. Das ist etwas, was wir nicht verlieren dürfen oder vergessen dürfen.
Ich denke mir oft, was diese große Zeitung mit den 4 Buchstaben, was die für eine Macht hat und was sie bewirken könnte, wenn sie das, was sie ins Negative macht, nämlich die schlechten Schlagzeilen und auch die Hetze, mit Verlaub, die damit verbunden ist, wenn die das Gegenteil machen würden. Mein Gott. Was könnte man da erreichen?
Ja, und das Problem ist halt die Verkürzung. Wenn wir eine gute Tageszeitung lesen, von denen wir Gott sei Dank in Deutschland sehr viele haben, dann bekommen wir viel mehr Hintergründe und dann können wir Dinge besser verstehen. Wenn wir dagegen nur kurze Nachrichten überfliegen, wo komplexe Sachverhalte in irgendwie 4 Sätzen dargestellt werden, dann fehlt der Hintergrund und dann reißt das nur Wunden auf, aber wir können damit nicht zurechtkommen. Also wir müssen Dinge verstehen und dazu gehört eine gewisse Tiefe. Es gibt so einen schönen Satz, den ich an der Stelle immer sage, im Leben kann nicht alles ein Gedicht sein, aber wir sollten uns auf alles einen Reim machen können.
Wir reden heute über die Krisen dieser Welt, was sie mit uns machen und wie wir uns ein bisschen schützen davor. Das ist ja unser Thema. Wie gehen wir damit um? Was kann man machen? Auch um den Titel Ihres Buches wieder aufzugreifen. Kopf hoch. Wie können wir den Kopf hochkriegen, statt ihn hängen zu lassen? Das ist tatsächlich so, gell? In der Körperhaltung. Wir drücken aus, was wir fühlen, ohne dass es uns, glaube ich, immer bewusst ist. Also wir lassen den Kopf wirklich hängen.
Ist so. Ist nicht zwangsläufig bei jedem so, aber man sieht an der Körperhaltung auf die Stimmung. Man kann umgekehrt über eine aufrechte Körperhaltung die Stimmung auch positiv beeinflussen.
Das ist es so?
Ja, das geht.
Also man kann wirklich so dieses Brust raus, Schultern zurück, gerade stehen, dieses...
Man darf das nicht überschätzen, das alleine ist keine Behandlungsmethode für eine Depression allein. Aber man kann über Körper Einfluss die Stimmung positiv regulieren. Das geht.
Wir haben schon angesprochen, wie wir uns so ein bisschen gegen diese Überflutung schützen. Und da werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, Handy weglegen. Irgendwas in der Art wird kommen, oder?
Ja, wobei das gar nicht so plakativ ist. Ja. Also ein schöner Ratschlag, den ich wirklich von Herzen gebe, der knüpft ein bisschen an das an, was wir gerade vor der Musik besprachen, ist Nachrichten mit Hintergrund zu konsumieren. Weg von den Schlagzeilen, News und diesem Fast-Food. Informationen, die sind nicht gut, weil sie eben, wir haben es besprochen, den Kontext nicht liefern. Eine gute Tageszeitung belastet weniger, weil sie sozusagen die Geschichte verstehbar macht. Das wäre mal das Erste. Das Zweite wäre, dass man sich eine Tageszeit auswählt, in der man sich bewusst Informationen gönnt, denn sie sind ja, wie gesagt, wichtig, wir wollen sie ja haben, aber den Rest des Tages mit seinem normalen Leben weitermacht. Was ist nämlich das eigentliche Problem? Das Problem heute ist, dass wir die vielen Informationen über die Welt in einem Konfetti-Modus, sagen wir dazu, aufnehmen. Das heißt, so schnipselartig zwischendurch. Mal schnell in der Straßenbahn zwischen zwei Haltestellen, im Café oder in der Supermarktschlange, wenn wir da stehen und warten, gucken wir schnell ins Handy. Oder bei einer Zigarettenpause, wenn wir kurz vom Schreibtisch mal rausgehen vor die Tür, gucken wir schon wieder rein. Das heißt, so schnipselartige Konsumhäppchen, die führen dazu, dass wir eigentlich permanent rund um die Uhr versorgt werden über diese digitale Nabelschnur mit lauter Unsinn. Sich stattdessen davon zu befreien, zu sagen, nein, in diesen Momenten verzichte ich drauf, weiß aber, ich darf mich am Nachmittag, wenn ich nach Hause komme, eine Stunde mal mit den Dingen auseinandersetzen oder eine gute Talkshow am Abend gucken. Das wäre ein besserer Ersatz, weil das führt dazu, dass ich mich bewusst eine Stunde aussetze, aber den Rest des Lebens wieder mit den normalen Dingen des Alltags verbringe. Das wäre auch eine schöne Schutzmaßnahme.
Wird leider von vielen gar nicht umgesetzt, weil dieses...
Von kaum jemandem.
Ja, eigentlich von kaum jemandem, stimmt. Ja.
Wir sehen heute aber, und da ist die Wissenschaft auf meiner Seite, dass schon nach 7-mal Handychecken, 7-mal, wohlgemerkt Nachrichten, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir die Schlechtigkeiten der Welt nachts mit in den Schlaf nehmen. Und das ist eine Summe, die wir fast alle erreichen. Wer guckt denn nicht 7-mal am Tag auf sein Handy, um irgendetwas über die Welt zu erfahren? Das heißt also, das ist schon eine Schwelle, die man schnell überschreiten kann. Ich rate also dazu, diesen Konfetti-Modus zu beenden und sich bewusst eine Stunde freizuhalten, wo man sich informieren darf, um dieses kontinuierliche im Gehirn so ein bisschen abzustellen und sich wieder in anderen Tagen des Lebens auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, auf das,
auf
was sein Herz erfreut.
Auf sein eigenes, ja, halt auch ein bisschen. Ja. Genau. Also ich glaube, der Klassiker ist ja morgens, viele werden auch noch eine Tageszeitung lesen in der Früh, wenn sie sich die Zeit nehmen zum Frühstücken, oder sie haben es im Tablet drin vielleicht, wenn sie Zug fahren, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich lese halt da dann meine Zeitung, oder ich höre in der Früh im Bad auch unsere Nachrichtenprogramme und dann bin ich erstmal im Bilde, muss updated. Ich auch sein. Ja, genau. Aber
ganz schlecht wäre es am Abend. Da gibt es Untersuchungen, die zeigen, wenn wir beispielsweise das Letzte, was wir tun am Tag, eine volle Breitseite an negativen Informationen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir davon träumen oder dass es unser Gehirn in irgendeiner Weise nachts verarbeitet. Das Gehirn nutzt immer die Informationen, die am Ende des Tages kommen, besonders gerne. Nicht nur, aber besonders gerne. Insofern wäre es also, und das wäre der nächste Ratschlag, den Tag mit etwas Schönem zu beschließen, nicht mit etwas Negativem. Also die Tagesthemen sind vielleicht kein guter Tagesabschluss.
Ach, da schau her.
Ne? Sondern vielleicht ein Fotoalbum, ein Reiseprospekt, weil man eine Reise plant.
Ein Buch lesen, wie wär's denn damit mal, Mensch?
Ja, lustige Literatur. Ja, genau.
Ja, nein, muss gar nicht lustig sein, aber kann einfach Literatur, also einfach ein Buch sein, kann vielleicht auch ein Krimi sein.
Von mir aus auch, aber es sollte durchaus, es darf was Positives sein. Denn unser Gehirn nimmt das mit in den Schlaf und Studien zeigen, wenn das, womit wir unser Gehirn sozusagen beladen, gut ist, lustig, leicht ist und unser Herz erfreut, ist die Wahrscheinlichkeit für einen erholsamen Nachtschlaf deutlich höher.
Das würde also, wäre es ideal, wenn man zu einer vorgegebenen Uhrzeit, man weiß ja, wann man früh raus muss, wann man raus muss und sagt, so und so viele Stunden Schlaf hätte ich eigentlich gern, dass man dann nicht bis zum allerletzten Licht ausmachen, dann so eben wirklich vorm Fernseher oder am Handy klebt, sondern dass man sagt, so 10 Uhr, jetzt ist damit Schluss und jetzt habe ich noch eine Stunde, da mache ich mir noch mal eine Tasse Tee oder ich schreibe einen Brief, ich lese ein bisschen was, also einfach, oder ich bin im Bad, ich mache ein schönes Ritual im Bad, kann mir im Bad sich es auch schön machen.
Verhaltensrituale.
Gerade die Damen gerne.
Genau. Und, wichtig ist, dass es alles Dinge sind, die man genießt und die einen emotional nicht aufwühlen. Das ist das Entscheidende, weil es ansonsten im schlimmsten Fall die gesamte Nacht sozusagen durchziehen kann. Und Untersuchungen zeigen, dass insbesondere der Tiefschlafanteil geringer wird. Und den brauchen wir aber, um uns am nächsten Morgen erholt zu fühlen. Deswegen ist diese Art von Selbstmanagement gerade vor dem Zu-Bett-Gehen sehr wichtig.
Das sind natürlich die Feinen raus, die einen Hund daheim haben. Denn die können dann sagen, jetzt kommt nochmal die kleine Gassi-Runde. Ja, ich glaube, das wäre auch eine gute Sache. Gell?
Mhm. Wenn Sie sich nicht einen Krisen-Podcast dabei anhören.
Nee, genau, wenn Sie einfach nur den nicht mehr zwitschernden Vögeln zuhören. Nee, also Tiere sind da sowieso auch ein bisschen hilfreich, muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist so übrigens aus vielen Gründen. Ja. Ein Hund hat erwiesen antidepressive Eigenschaften. Und interessanterweise weiß man gar nicht so genau, warum. Liegt es an der frischen Luft, dem Sonnenlicht, also wenn man mittags rausgeht zumindest, oder liegt es daran, dass man einen guten Freund hat, den das Herz erfreut? Wahrscheinlich ist es ein Summeneffekt.
Beides, ja.
Aber Hunde helfen einem, gut abzuschalten, das stimmt.
Also das wäre so ein erster Tipp von Ihnen, dieses Tagesmanagement, dieses Selbstmanagement. Nicht 24 Stunden beballern lassen, sondern sagen, ich bin ein Bürger dieser Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sollte auch wissen, was passiert. Mhm. Ich informiere mich gut, aber ich nehme mir bestimmte Zeiten vor, an denen ich mich informiere. Und den Rest des Tages darf ich mich auch mal auf die Terrasse setzen oder auf den Balkon bei so einem Wetter und darf sagen, ach, trotzdem schön, ich trinke jetzt hier meinen Kaffee.
Es geht darum, sein Gehirn ab und zu in Sicherheit zu bringen. Und es geht nicht darum, sich den Nachrichten komplett zu entsagen. Wir haben das Recht, informiert zu sein. Es geht nicht um Totalverzicht. Aber Medienkompetenz ist immer auch ein Stück weit Selbstkompetenz, hat man berühmter Soziologe gesagt. Und ich glaube, das müssen wir lernen, zurückgewinnen. Und wir sollten es auch unseren Kindern beibringen.
Wollte ich gerade sagen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Es sollte ein Schulfach sein.
Vielleicht sogar ein Schulfach, also zumindest sollte
wir mal unter praktisches Leben. Ja. Nennen wir das Schulfach mal praktisches Leben, da wo solche Dinge reingehören. Wie geht man damit um?
Das Schöne ist ja, wir können, wenn unsere Kinder klein sind, als Eltern schon ganz viel richtig machen, ohne dass wir viel erziehen müssen oder mit moralisch erhobenem Zeigefinger da stehen. Wir leben es ihnen vor. Wenn meine Kinder sehen, wie ich mit Informationen umgehe, mit Fernsehgewohnheiten, wann ich mein Handy zücke und wann ich im normalen Leben ankomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie sich 70-80% davon abgucken. Vielleicht nicht in der Pubertät, da machen sie immer das Gegenteil, das gehört mit zum Spiel. Aber Studien zeigen uns, dass unser Einfluss auf unsere Kinder viel größer ist als Eltern, als wir denken. Und ein Großteil der Kinder guckt sich in dem Alter sehr, sehr viel ab. Insofern ist das ein schöner Einflussfaktor, den wir, glaube ich, alle nutzen dürfen.
Was ich auch immer ein bisschen bedenklich finde, ist, wenn du siehst, du leider auch oft mittlerweile beim Spazierengehen am Spielplatz oder kleine Kinder und Mama oder Papa sind nicht beim Kind, sondern schauen halt einfach in ihr Handy.
Es gibt ein sehr, sehr schönes Übungstraining. Vielleicht interessiert das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Man kann die Wahrnehmung für das Positive auch ein bisschen trainieren. Wussten Sie das? Mm-mm. Also wir können unsere Aufmerksamkeit lernen, auf das Gute zu steigern. Also es hat den schrecklichen englischen Namen Cognitive Bias Modification, CBM, und heißt übersetzt, ich gehe durch die Welt und suche mir die schönen Dinge, ein schönes Fotomotiv, wenn ich in der Natur bin, irgendwie einen ästhetischen Anblick von etwas. Oder suche mir die gut gelaunten Menschen. Ich erinnere mich am Ende des Tages bewusst an die schönen Dinge, die mir geglückt sind, an die Komplimente, die ich bekommen habe. Vielleicht schreibe ich sie sogar auf. Und so weiter. Das heißt, ich trainiere den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit nicht auf das Negative zu richten, was mir die Medien die ganze Zeit um die Ohren hauen, sondern entkoppel mich davon und richte es bewusst auf die guten Dinge. Es geht hier nicht um eine rosarote Weltsicht. Mm-mm. Das Negative muss gesehen werden. Nur so können wir ja Dinge in der Welt verändern. Aber es geht darum, einen Ausgleich zu finden und den Blick nicht ganz zu verlieren. Das können wir ein bisschen trainieren. Das macht sehr viel Freude und führt dazu, dass es uns besser geht.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, seit einigen Jahren hageln die Krisen bloß so auf uns ein. Wir haben Corona, Kriege, Energiewende, Klimawandel, Inflation, die Migrationspolitik, wir haben es gerade auch in den Nachrichten gehört, macht vielen Menschen Angst. Die Liste lässt sich fortsetzen und das sorgt bei vielen Menschen für Angst, für Mutlosigkeit, schlechte Zukunftsaussichten. Das ist schon was, was etwas mit uns macht. Und bei uns ist heute Professor Dr. Volker Busch zu Gast, Neurologe, Psychiater, Wissenschaftler und Buchautor. Und sein neuestes Werk, das quasi druckfrisch ist und schon wieder auf der Bestsellerliste ganz oben steht, heißt Kopf hoch. Und darin erklärt er uns, wie wir uns schützen können, wie wir mental gesund und stark durch diese Zeiten kommen und wie wir vielleicht auch was Positives daraus mitnehmen können. Was können wir machen, um gut durch diese ziemlich schwierigen Zeiten zu kommen, in denen wir gerade leben. Wir haben vor den Nachrichten schon darüber gesprochen, wie wichtig ein gewisses Management ist für sich selber, dass man schon informiert sein muss und ja auch will und auch sein soll, aber dass man sich erstens mal genau anschaut, woher bekommen meine Informationen, dass man also wirklich die Qualitätsmedien ganz gezielt nutzt und dass man sich am Tag vielleicht ein, zwei bestimmte Zeiten aussucht, in denen man sich damit beschäftigt und dann aber auch wieder den anderen Dingen nachgeht und dass man vor allen Dingen nicht den Abend mit, ja, eigentlich leider nicht mit den Tagesthemen beendet, sondern vielleicht nachher nochmal was Schönes macht, mit dem Hund rausgeht, eine Tasse Tee trinkt, Fotoalbum anschaut, sich Gedanken über den nächsten Urlaub macht, also den Tag gut ausklingen lässt. Das war unser Thema vor 11. Und jetzt, sagen Sie, ist unser ganz großes Thema Humor. Wie kann uns Humor denn helfen?
Ja, ich freue mich, dass Sie mich darauf ansprechen. Wissen Sie, dass ich aus dem Rheinland komme?
Ja.
Da bringen wir das mit, sozusagen. Ja. Ist auch ein Teil unserer Erbinformation.
Sie sind ein Lachsack.
Ja, schon. Nein, aber ich habe tatsächlich in dem Buch Kopf hoch habe ich ein Kapitel dem Humor gewidmet, weil ich es therapeutisch nutze. Gerade in Krisen sehen wir nämlich, wenn wir so ein bisschen in die Forschung, in die historische Forschung schauen, dass Menschen sich in schwierigen Lebenssituationen immer durch Humor unglaublich gut geholfen haben. Humor kann natürlich nicht die Probleme beenden, aber es kann psychisch über eine Krise hinweghelfen. Und zwar deswegen, weil Humor bedeutet, sich wieder in eine Balance zu bringen. Man sucht nämlich oder man findet das Komische in Dingen, selbst in tragischen Dingen. Und das zu finden und rauszukehren und darüber zu lachen, hilft dich zu entlasten. Und es hilft, das, was einem Angst macht, sozusagen weniger bedrohlich zu empfinden. Es gibt so einen schönen, wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Harry Potter gelesen hat, der kennt vielleicht noch die Irrwichter. Das waren so angstmachende Geister, nenne ich sie mal. Und die Zauberrekruten haben an der Zauberschule einen Zauberspruch gelernt, der nennt sich Ridiculus, also aus dem Lateinischen lächerlich. Und der tötet diese Geister nicht, aber er verdreht sie ins Komische, sodass man seine Angst verliert anschließend. Die sind noch da, aber man fürchtet
dann
sie
nicht. Aus dem bösen Dämon ist irgendein kleines Wichtelchen geworden, so was man eher putzig findet.
Und da liegt sehr viel Intelligenz drin in diesem wunderschönen Beispiel, weil es genau die Kraft des Humors beschreibt, den wir haben. In selbst schrecklichen Dingen etwas Komisches zu finden. Ich habe eine Patientin gehabt, die bei mir aus der Ukraine geflohen war, Anfang oder im Frühling 2020, als die ersten Bombenangriffe über Kiew niedergingen, war mit ihrer Tochter gekommen nach Deutschland. Und anfänglich hatten die dort U-Bahn-Schächte aufgesucht und sie erzählte mir die bewegende Geschichte, dass sie natürlich miteinander geweint hätten und sich gefürchtet, aber sie hätten auch herzhaft gelacht und hätten Politiker ins Lächerliche gezogen, hätten sich satirisch über die Russen und über die eigenen Politiker des Landes lustig gemacht. Und zunächst einmal fragt man sich, was ist dieser Situation irgendwie komisch gewesen? Und das Spannende ist, dass wir sehen, dass Menschen in Krisen immer wieder etwas Komisches finden. Auch die Inhaftierten in Konzentrationslagern hatten immer wieder lustige Momente. Also Viktor Frankl, ein berühmter österreichischer Psychiater, selber Insasse eines solchen KZs, beschrieb das als Lagerhumor. Er beobachtete, dass die Juden und andere Inhaftierte sich immer wieder über Dinge lustig machten und es bewusst suchten, solche Momente. Und ich halte das für wahnsinnig wichtig, weil es uns hilft, eine andere Perspektive einzunehmen und über das Komische in den Dingen auch Abstand zu gewinnen.
Und da gibt es auch diesen wunderbaren Film mit Roberto Benigni, heißt
ganz
er, glaube ich,
gell?
Das Leben ist schön. Wie der im KZ lebende Papa seinem Sohn quasi vorspielt, das Ganze wäre alles ein Riesenwitz.
Und er
eine
weiß,
unglaublich berührende
sehr
Rolle.
Bewegend.
Unglaublich berührend,
und er weiß zu jeder Minute, dass es wahrscheinlich mit dem Tod endet oder dass es enden könnte. Und leider stirbt er ja auch am Schluss, er wird erschossen. Aber er schafft es, seinem Sohn psychisch das Leben zu retten. Und das zeigt die Macht des Humors. Wo das Leben einerseits etwas zerstören kann, kann Humor die Tragik auch andererseits beenden. Und das ist etwas, was wir von solchen tollen Menschen, Frauen wie Männern, lernen können. Und wo wir uns gerade übrigens in Deutschland, wo wir leider oft sehr humorlos und verkrampft über Dinge nachdenken, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden können.
Aha. Ist natürlich manchmal vielleicht leichter gesagt als getan, wenn jemand sagt, ja, aber akut geht es mir jetzt wirklich gar nicht so gut und was soll ich denn da jetzt noch lustig finden? wie gehen Sie da um, auch in im Klinikalltag, wenn Sie Patienten haben?
Man soll sein Leiden nicht lustig finden. Nein. Und es gehört zu jedem Leiden dazu, dass man auch mal zusammenbricht, sich schlecht fühlt, keine Frage. Aber langfristig sollten wir immer wieder, wenn wir Probleme haben, egal welcher Natur sie sind, einen Schritt zurücktreten und etwas liebevoller und freundlicher und barmherziger auf uns selbst schauen. Wenn Sie, das Problem ist ja, dass wir, es geht ja bei den Krisen der Menschen heutzutage nicht nur um die absolut schlimmsten Dinge wie Krieg, Folterung, Vergewaltigung, sondern es geht ja oft um viel, viel kleinere Dinge, an denen wir schon zerbrechen, weil uns ein berufliches Projekt nicht geglückt ist. Ja, genau. Oder weil wir uns gestritten haben oder weil wir beim Halbmarathon nicht ins Ziel gekommen sind oder solche Belanglosigkeiten, die uns aber trotzdem Lebensqualität kosten, weil wir uns über uns selbst ärgern. Und da sind wunderbare Trainingsfelder gegeben, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, einen Schritt zurückzugehen, über sich selbst zu lachen und die Leichtigkeit im Leben genau darüber wiederzufinden. Das ist uns auch schon vor den Krisen abhanden gekommen, ehrlich gesagt, in unserem Land. Und es ist ein Teil meiner Arbeit, Menschen das wieder klarzumachen, dass es im Leben nicht darum geht, in den paar Jahren, in denen wir hier auf der Welt sind, dass wir allen Ansprüchen genügen, dass wir alle Ziele erreichen, dass sich all das erfüllen muss, was wir uns so vorstellen, sondern dass es eigentlich darum geht, locker und leicht irgendwie, so gut es geht, durchs Leben zu kommen.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht, hat der große Wilhelm Busch gesagt. Genau. Ich empfehle Wilhelm Busch unbedingt.
Absolut.
Das ist ein Autor, der genau das auch macht, dass er eigentlich den schlimmen Situationen immer eine gewisse Komik abgewinnt.
Ganz genau.
Sollte man sich vielleicht mal wieder damit beschäftigen. Es ist ein toller Zeichner und Schriftsteller gewesen. Ja.
Es gibt sogar Forschung, die zeigt, dass Menschen in schweren Situationen Satire umso mehr brauchen. Und deswegen glaube ich, wenn ich das so, ich will nicht politisieren, aber ich glaube, dass wir in unserem Land auch aufpassen müssen, wo Humor schnell an einen Pranger gestellt wird, dass wir uns nicht zu sehr und zu viele Humorverbote selber auflegen. Es gibt ja heute teilweise Triggerwarnungen vor angeblich gefährlichen Sendungen, über die man in den 90er Jahren mal gelacht hat und die jetzt angeblich gefährlich sind. Das halte ich für einen großen Fehler.
Mhm. Es finden sich ja auch unsere Comedians, sage ich mal, übergreifenden Begriff. Jemand wie Jan Böhmermann, Dieter Nuhr, die finden sich ja auch gerne in irgendwelche Rechtssachen verwickelt, weil irgendjemand sagt, das geht jetzt zu weit, das dürft ihr so nicht sagen. Ja. Und die sagen, wir dürfen alles, weil wir sind Komiker.
Otto Walkes Shows und Harald Schmidt Folgen, wo irgendwie gewarnt wird, dass das gefährlich sei, diskriminierend, verletzend. Das mag vordergründig dem Schutz von Menschen dienen und die Intention ist sicherlich eine gute. Aber letztendlich erreichen solche Triggerwarnungen nichts und darüber hinaus sind sie auch eigentlich nicht klug. Denn der Mensch muss auch schwarzen Humor nutzen dürfen. Gerade die Satire, wo man mit dem Finger auf die da oben zeigt, hilft uns in der Bevölkerung, über Dinge hinwegzukommen. Und ich glaube, je schlechter es uns geht, je krisengebeutelter wir sind, desto mehr müssen wir lachen dürfen. Es gibt so, Sigmund Freud wird nachgesagt, dass er mal einen schönen Spruch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so sinngemäß gibt es drei seelische Zustände, in denen dem Menschen alles erlaubt sein sollte. Die Psychose, der Traum und der Humor.
Ach, wie schön.
Ist das nicht schön?
Ja. Es war übrigens auch interessant, Maxi Schafroth, der Fastenprediger auf dem Nockerberg, der hat zu Beginn seiner Rede gesagt, dass er so viel Derbheit erlebt hat im vergangenen Jahr und Grobheiten bei den Politikern, dass er sich jetzt einfach mal auf diese Sprache einlässt und genauso austeilt wie sie.
Ja.
Und das wurde dann von den Damen und Herren, meistens waren es ja die Herren, die im Publikum saßen, gar nicht sehr gutiert. Und der eine oder andere hat gesagt, naja, also das, was man uns vorgeworfen hat, dass wir da jedes Maß verloren hätten, wenn wir auf den politischen Gegner einschlagen, das hat der ja auch gemacht, der Böse. Und er dachte immer, ja, okay, Freund, aber du bist der Politiker, er ist der Kabarettist.
Ganz genau.
Also wollen wir doch einfach mal unterscheiden,
richtig,
oder?
Absolut, das halte ich sogar für ganz wichtig.
Ja,
ja, genau, das ist richtig, diese Unterscheidung zu treffen. In dem Zusammenhang ist mir übrigens ganz wichtig, dass Humor viel, viel mehr ist als nur Lachen. Das wird oft in einen Topf geworfen. Das ist aber nicht das Gleiche.
Nein.
Also Lachen hat an sich schon eine wahnsinnig wichtige Funktion, psychisch, weil wir uns entlasten, weil wir so Druck abbauen, ne? Wie so ein Ventil. Sigmund Freud hat gesagt, gesunde Energieabfuhr. Aber Humor ist viel, viel mehr. Humor bedeutet, eine andere Lebenseinstellung an den Tag zu legen. Ist mehr als Lachen. Deswegen ist es auch wichtiger, als sich irgendwelche anzüglichen Witze am Stammtisch zu erzählen, zu einem anderen Denkstil zu kommen, sich selber gegenüber eben freundlicher zu begegnen und über sich selbst lächeln zu können. Ich sage das, weil ich selber damit auch oft Probleme habe. Ich nehme mich manchmal oft viel zu wichtig, ne? Und dadurch zerbreche ich an meinen eigenen Ansprüchen. Und ich muss selber immer wieder mich ermahnen, lockerer mit mir selber umzugehen, mit dem, was ich nicht geschafft habe, nicht erreicht habe. Das ist eigentlich der Königsweg zur Leichtigkeit. Also das geht auch ohne Lachen, das geht auch mit einem leichten Lächeln. Ne? Humor ist wichtiger als Lachen.
Ein Zitat aus Ihrem Buch: Dreh dich nicht zu viel um dich selbst, sonst drehst du irgendwann durch.
Ja, genau.
Das passt ja
das
auch genau daher.
Exakt, das ist das. Genau.
Also ja, und dieses Barmherzigsein, das Wort gefällt mir gut, barmherzig, weil ich finde, wir sind nicht barmherzig mit uns selber. Wir sind heute sogar ziemlich gnadenlos.
Ja.
Gerade weil wir in solchen Zeiten leben, die nicht nur jetzt politisch schwierig sind, sondern die auch von uns so viel fordern.
Klassische
als Menschen, oder?
Ja, ja.
Wir müssen alles liefern. Wir müssen rund um die Uhr erreichbar sein. Wir müssen informiert sein. Wir müssen einen guten Job haben. Wir müssen herausragende Papas, Mamas und vielleicht auch noch Betreuende sein bei unseren älter werdenden Eltern.
Und
wir müssen
aussehen.
Gut dabei aussehen und sportlich sein und alles. Wir müssen alles gleichzeitig sein. Das ist schon auch eine Gnadenlosigkeit, mit der wir uns selber begegnen,
die damit reinspielt, die uns Lachen, Fröhlichkeit kostet und vor allen Dingen auch eben dieses heitere sich selbst verzeihen, dass es im Leben um ganz andere Dinge geht. Und deswegen ist Humor eine unglaublich wichtige Fähigkeit, die uns helfen kann, hier über schreckliche Dinge im Leben besser hinwegzukommen. Kann man übrigens entwickeln. Ist jetzt kein Training, was ich von Montag auf Dienstag übe, aber man kann lernen, sich selbst gegenüber etwas freundlicher zu sein.
Und ich plädiere für ein gutes Stück Schokolade. Ein gutes. Nicht so unbedingt die Billigware, wo man die halbe Tafel wegfuttert. Nee. Die darf vielleicht einen Euro mehr kosten, aber es ist was ganz Feines. Und da dann auch ein, zwei Stückchen. Und die genießen bewusst.
Ach, da stoßen Sie ja jetzt offene Türen bei mir ein. Also die Schokolade ist auch ein Lebensbegleiter, der mir immer wieder hilft, aus Löchern rauszukommen. Ja,
okay,
das stimmt.
Schon. Ja. Wir müssen den schlechten Dingen, die um uns rum passieren, versuchen, mit Humor zu begegnen, sagt Professor Dr. Volker Busch. Und Zuversicht. Zuversicht wäre das nächste große Thema in dieser Frage, wie schütze ich mich selbst in schwierigen Zeiten davor, mutlos pessimistisch zu werden.
Ja, Zuversicht ist in der Tat eine der wertvollsten Rohstoffe, die unsere Psyche hat, um in schwierigen Situationen wieder Licht im Tunnel zu sehen. Und das liegt schon in dem Wort drin. Zuversicht kommt ja, da steckt das Wort Sicht drin. Also es ist das, was wir im Nebel um uns herum sehen können. Zukunft ist wie Nebel. Und je weiter sich unser Blick nach vorne richtet, desto unklarer wird die Sicht. Und Zuversicht bedeutet, ich konzentriere meinen Blick auf das, was ich in einer schwierigen Situation unmittelbar vor mir sehe. Also den nächsten Schritt, den ich machen kann, zum Beispiel die Handlung. Und mache diesen Schritt in dieses sichtbare nächsten Meter. Ich kümmere mich nicht so um den Nebel, der weit weg ist von mir, um den Horizont, den kann ich eh nicht sehen, sondern bleibe im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Was kann ich machen? Und da zeigen uns Studien, sobald wir das machen, sobald wir den nächsten Schritt gehen, etwas tun, ins Handeln kommen, werden im Gehirn die Angstzentren geringer. Also ihre elektrische Kraft lässt nach, die werden weniger aktiv. Obwohl das Problem noch da ist, ist noch nicht gelöst. Es liegt weiterhin irgendwo im Nebel in der Zukunft, die Lösung.
Es hat tatsächlich eine neurologische Folge.
Genau. Und deswegen glaube ich sogar, dass Zuversicht viel wichtiger ist als Hoffnung. Das ist nämlich ein Unterschied. Es wird oft in einen Topf geworfen, aber es sind zwei verschiedene Dinge. Wenn ich auf etwas hoffe, dann hoffe ich immer auf die Lösung eines Problems in der nebligen Zukunft. Also ich hoffe auf ein Leben nach dem Tod.
Ich hoffe, dass es gut geht. Ich hoffe, dass...
Dass ich nie Krebs bekomme. Genau. Ich hoffe, dass mein Partner ewig bei mir bleibt. Das sind meistens Inhalte, die sich unserem aktiven Tun entziehen. Also wir können da nichts machen, wir sind passiv. Und die richten sich auf weit entfernte Zeitpunkte in der Zukunft. Und das ist zwar, Hoffnung ist etwas Wichtiges und was Schönes, ich will das also gar nicht schlecht reden, aber es hilft Menschen im konkreten Alltag so wenig. Zuversicht ist was anderes. Zuversicht bezieht sich auf unmittelbar ganz konkrete Dinge. Ich bin zuversichtlich, dass ich an diesem Wochenende für eine Prüfung lerne und die am Montag bestehe. zum Beispiel. Ich bin zuversichtlich, dass ich trainiere und nächste Woche beim Halbmarathon ins Ziel schaffe. So.
Also Zuversicht hat demnach eigentlich immer was mit Tun zu tun.
Mit Tun zu tun, mit etwas sehr Konkretem, Fassbarem, was in nur naher Zukunft liegt oder mehr oder weniger noch in der Gegenwart. Und das, was ich sehen kann, was sichtbar ist, Zuversicht. Ich bin nicht verliere mich nicht im Nebel der Zukunft, sondern das ist das, was ich machen kann. Also, was kann ich machen, wenn ich ein partnerschaftliches Problem habe, wenn meine Ehe in den Seilen hängt? Was kann ich tun, um mich für den Partner attraktiv zu machen? Was können wir machen, um unsere Beziehung zu beleben? Und wenn wir da was finden, zusammen, mein Patient und ich, dann machen wir den ersten Schritt in diese Richtung. Und das ist das, was Zuversicht erzeugt. Wir können etwas tun. In jeder Situation kann man immer was machen. Manchmal sind die Stellschrauben nur klein, aber man kann immer etwas tun. Dagegen müssen wir wegkommen von diesem ständig und ewig weit gerichteten Blick in die Zukunft. Auf Hoffen, dass das Klima in 30 Jahren besser wird. Das nützt keinem Menschen was. Die Frage ist, was kann ich jetzt tun, wenn ich Angst habe, dass mir die Temperaturen um die Ohren hauen? Was kann ich jetzt machen? Kann ich ein Fahrzeug abmelden? Kann ich in Zukunft mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Kann ich einen Baum pflanzen? Egal, zu welchen Lösungen man kommt. Aber es sind immer die Dinge in der unmittelbaren Gegenwart, die wir selbst bewerkstelligen können, die uns Mut machen, weil sie Zuversicht erzeugen.
Also ich kann den Ukraine-Krieg nicht beenden, aber ich kann mich vielleicht für Ukrainer engagieren.
Ja, genau.
Ich könnte in der Flüchtlingshilfe arbeiten.
Richtig.
Oder ich könnte die Hilfstransporte mithelfen, zusammenzustellen oder spenden.
Ja.
Also ich kann da was tun.
So
das ist so meine kleine Möglichkeit zu sagen, ich werde das weltpolitisch nicht lösen können, aber ich kann ein winziges Puzzlechen dazu beitragen, dass irgendwas besser ist.
Genau,
und
das hat zwei Effekte. Erster Effekt, es hilft mir selber, aus dem Grund, den ich schon nannte. Es reduziert Angstzentren, wenn ich ins Handeln komme. Ich kann was tun und es geht mir besser. Es erzeugt Zuversicht und ich bin motiviert, danach den zweiten Schritt zu machen. Und der zweite Effekt ist, dass es auch dem Problem selber nützt. Vielleicht nicht mein eigenes Tun alleine, aber weil andere es ja auch tun, summieren sich diese Effekte. In der Psychologie spricht man von Aggregation, wenn sich viele kleine Einzeleffekte zu einem großen Gesamten beisetzen. Wenn Sie sich vorstellen, dass wenn jetzt in München jeder Zweite entscheidet, ich fahre nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit, mit dem Fahrrad, was dann hier los wäre? Was wäre das für eine veränderte Stadt? Also ich würde das deswegen nie unterschätzen. Wer vor seiner eigenen Haustür kehrt und guckt, was er tun kann, in der Summe kann das sehr viel sein.
Wir haben das gerade erlebt mit den ganzen Demonstrationen gegen rechts.
Zum Beispiel.
Auf einmal war der Anlass gegeben, dass viele Menschen gesagt haben, und es waren immer die gleichen O-Töne, sagen wir im Radio dazu, also wenn wir Menschen auf der Straße ein Mikrofon hinhalten und sie geben uns ihre Meinung, sagen wir, es ist ein O-Ton, ein Originalton, es sind immer die gleichen O-Töne, die wir gehört haben. Es waren viele Menschen, die gesagt haben, ich war noch nie auf einer Demo. Ich war nicht gegen Wackersdorf oder ich bin nicht gegen Atomkraft. Ich war noch nie auf einer Demo, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt genau aufstehen und ein Zeichen setzen für die Demokratie und unsere Werte. Und es waren ganz viele zusammen. Es waren so viele, dass es auf einmal wirklich wahrgenommen wurde und es hat uns wieder Zuversicht gegeben. Sind wir wieder bei Ihrem Thema, weil wir gesehen haben, wir sind in unserer Meinung und Beurteilung dieser Sache nicht alleine. Da denken ganz viele so wie wir.
Es hat gezeigt, dass die demokratische Mitte tatsächlich die Mehrheit ist. Und das war, glaube ich, für das Volksempfinden
und für die Politik
richtig.
Auch nicht so verkehrt zu erkennen.
Ich glaube sogar, ich bin nicht ganz sicher, es hat ja die entsprechende Partei, um die es ging, auch 3 Prozentpunkte gekostet.
Fürs erste Mal schon. Würden vielleicht Richtung Sarah Wagenknecht schieben, aber gut.
Wie auch immer.
Ich
will damit sagen, auch hier wurden wir Zeuge des Effekts der Aggregation. Viele kleine Effekte haben in der Summe etwas bewirkt. Und das würde ich nie unterschätzen, egal über welches Problem wir reden. Also Zuversicht ist wichtiger als Hoffnung. Und das ist ein Teil, womit ich mich wahnsinnig viel beschäftige und meine Patienten versuche zu ermuntern, im Handeln zu bleiben, aktiv zu bleiben.
Ja, das ist ein bisschen Ihr Mantra. So gut kenne ich es jetzt auch schon. Ein bisschen habe ich es ja schon kennenlernen dürfen, dass Sie immer sagen, dieses Aktivwerden ist so wahnsinnig wichtig.
Ist ganz wichtig. Ja. Und leider neigen wir, ich selbst auch, immer dazu, erst dann loszulaufen, wenn uns die Lösungen 120-prozentig erscheinen oder wenn wir das Gefühl haben, mit dem, was ich tue, löse ich das Problem vollständig. Und das ist eigentlich Quatsch. Wir sollten auch dann loslaufen, wenn wir das Problem erstmal nur um 10% reduzieren. Denn jeder Schritt bringt uns ein Stück weiter, wenn wir in die richtige Richtung laufen.
Sind denn dann die Menschen, mit denen Sie das besprechen, vielleicht auch eben in der Behandlung, in der Therapie, Verstehen die das? Sagen die, ja, da haben sie recht? Oder sagen sie, ach, deswegen bin ich ja da, ich hänge ja so rum und hänge in den Zeilen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ja. Ist tatsächlich unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind wirklich überrascht, weil sie denken, okay, aber wenn ich doch das Problem jetzt nicht löse mit der Handlung, dann ist die Handlung doch auch nicht wert, getan zu werden. Und davon muss man sie erstmal befreien, dass es sich auch lohnt, loszulaufen, wenn die Richtung stimmt, auch wenn es erstmal nur ein Schritt ist. Ich gebe dann immer das Beispiel, wenn man mit Kindern wandern geht, ist das so ein schönes Beispiel. Kein Kind geht gern wandern, also zumindest meine nicht. Und wenn ich sie mit dem Gipfelkreuz in 20 Kilometern motivieren wollte, dann bin ich damit immer kläglich gescheitert. Wenn ich sie aber mit dem Eis an der nächsten Almhütte motiviert habe, was nur 3 Kilometer entfernt war, und sobald wir diese Almhütte erreicht haben, wieder mit der nächsten Almhütte, wo es eine Limo gab, dann war ich erfolgreich. Also man spricht von Small Steps, kleine Schritte, die ganze Reise wird zerlegt in kleine Schritte und jeder Schritt motiviert mich, und das sollten wir eigentlich auch für unser Leben beibehalten.
Also dieses aktive Handeln, ganz eine wichtige Sache. Wie geht man um, finde ich auch noch ein wichtiges Thema, mit Menschen, die einem selber so schwarzsehend begegnen? Also wenn du triffst dich mit Freunden, es wird ja, wir diskutieren ja auch im bekannten Verwandtenkreis viel über Themen, die uns bewegen und was uns halt auch politisch zum Teil berührt. Und dann sagt einer, oh, das hat doch alles eh keinen Zweck, ja, also die Menschheit geht sowieso unter und da brauchen wir doch gar nicht mehr drüber reden. Wie geht man denn damit um? Das ist ja auch so eine schwierige Sache.
Ich glaube, wir haben das Recht, trotzdem wir Menschen eine Hand reichen wollen, bei ihnen sein wollen, auch ein Stück weit immer wieder zurückzutreten, wenn es uns zu viel wird. Das mag herzlos klingen, dass man sich manchmal dann auch zurückzieht und seinen Freiraum beansprucht und sagt, du tust mir gerade nicht gut. Aber nur weil wir uns selber schützen vor zu viel Negativität, können wir überhaupt die Kraft aufrechterhalten, um auch weiterhin helfend zur Seite zu stehen. Das ist das, woran viele mit Burnout kranken. Ah, ja. Dass sie diesen Freiraum für sich nicht mehr nutzen und die ganze Zeit in einer überfordernden Hilfsaktion verbleiben und sich völlig verausgaben und dann selber zu kurz kommen und ausbrennen. Wir haben das Recht, gerade wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, die unsere Hilfe brauchen, immer wieder auch zurückzugehen und sagen, so mein Lieber, jetzt brauche ich mal ein Wochenende für mich oder einen Abend für mich. Das ist ganz, ganz wichtig, um unsere eigenen Akkus wieder aufzuladen.
Und manchmal muss man einfach auch bestimmten Menschen aus dem Weg gehen.
Vielleicht sogar ganz aus dem Weg gehen, die ganze Zeit negativ sind. Das kann auch eine traurige, aber auch eine wichtige Lösung sein, ja, manchmal.
Das gibt so Psychovampire, finde ich. Das nennen sie immer Psychovampire. Das sind
die
Menschen,
aussaugen.
Die sagen, wie geht's dir? Dann sagst du hast das Wort gut noch gar nicht ausgesprochen. Das ist schon zu lang. Und dann ballern sie dich zu.
Ja, genau. Da sagen wir in der Psychologie Containing zu, wenn man verwendet wird wie ein Müllcontainer und zugemüllt wird. Da muss man auch aufpassen, dass wir haben die Fähigkeit, uns anzustecken. Ich habe in der Vorlesung habe ich mal ein schönes Experiment, das können wir jetzt im Radio leider nicht vormachen, wir müssen es erklären. Dann nehme ich 2 Stimmgabeln, das kennen Sie ja, womit man ein Musikinstrument stimmt, 440 Hertz und die klassischen Stimmgabeln. Und die haben folgende Eigenschaft: Wenn man die anstößt an der Tischkante, fangen die an zu schwingen und geben einen Ton. Und wenn man sie, während sie schwingt, in die Nähe einer baugleichen Stimmgabel bringt, fängt die auch an zu schwingen, obwohl sie sich gar nicht berühren. Ach, das heißt, sie übernimmt physikalisch die Wellenlänge und schwingt in dem gleichen Ton mit. Und das passiert bei uns Menschen auch. Wenn wir einem Menschen zu nahe kommen, der Containing uns zumüllt mit Negativen, können wir uns eventuell mit seiner negativen Stimmung anstecken. Wir übernehmen die Schwingung von ihm. Und dann kann es sinnvoll sein, einen Abstand zu wahren. So wie die Stimmgabeln sich auch nicht anstecken, wenn sie weit genug weg sind, brauchen wir Menschen auch manchmal Abstand, damit wir die negativen Stimmungen nicht übernehmen.
Guter Tipp. Wie können wir uns schützen in diesen Zeiten davor, mutlos zu werden, pessimistisch zu werden, nur noch schwarz zu sehen? Das ist unser Thema heute Vormittag zusammen mit Professor Dr. Volker Busch. Kopf hoch heißt Ihr neuestes Buch, schon wieder auf der Bestsellerliste. Wie kam es zu dem Titel? Da gibt es eine Geschichte dazu,
angedeutet. Ja, eine wunderschöne Geschichte, die ich gern auch meinen Studenten, meinen Patienten erzähle oder wenn ich mal Vorträge halte, auch auf der Bühne, die aus der griechischen Mythologie kommt und von Kairos erzählt, einem göttlichen Jüngling, wenn man so will, der immer wieder mal über den Himmel geflogen kam. Und wenn man rechtzeitig nach oben schaute, konnte man ihn an einer Haarlocke, den er in der Stirn trug, heranziehen und dann erfüllte sich ein Wunsch oder ein Traum ging in Erfüllung. Man bekam seine Chance. Es war der richtige Augenblick. Die Redensart, eine Situation am Schopfe packen, kommt zum Beispiel daher, von dieser Geschichte des Kairos. Und hinten hatte er eine Glatze. Soll heißen, wenn man zu spät an den Himmel guckte und er war schon an einem vorbeigeflogen, konnte man die Situation nicht mehr am Schopfe packen. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes verflogen und man musste warten, bis er wiederkommt. Und was uns die Geschichte zeigt, ist, dass die Blickrichtung stimmen muss im Leben. Denn Kairos kommt nie über den Boden gekrochen. Wer also die ganze Zeit nur auf seine Probleme schaut und grimmig, wir hatten ja eben die Körperhaltung, nach unten guckt, wird keine Chancen und Möglichkeiten erkennen. Das heißt die Geschichte. Wer dagegen trotz seiner Probleme, die ja oft auch bleibend sind, ja, nach vorne guckt und immer wieder die Blickrichtung nach oben ausrichtet, der wird Kairos erkennen, wenn er kommt. Denn er kommt immer wieder, man muss nur zum richtigen Zeitpunkt nach oben gucken. Deswegen erschien mir der Titel Kopf hoch besonders schön.
Mhm. Wo kann man sie denn mal erleben, wenn jemand sagt, ach, das finde ich aber schön, was er da jetzt alles erzählt. Ich würde gerne mal so einen Vortrag lauschen. Oder also das Buch kann man natürlich nachlesen,
ja.
Kopf hoch.
Also in dem Buch steht tatsächlich alles drin, was wir besprochen haben, noch sehr viel mehr.
Aber man kann sie auch live sehen oder hören.
Man kann mich auch live sehen und hören auf meiner Homepage, also www.drvolkerbusch.de, stehen Termine, wo Leute herzlich eingeladen werden, auf öffentlichen Veranstaltungen vorbeizukommen. Dann freue ich mich sehr, komme auch immer ins Gespräch mit den Leuten, man kann mir dann Fragen stellen, also sehr, sehr gerne. Und ich habe eine Podcast-Reihe, die nennt sich Gehirn gehört, ist kostenlos, kann jeder gerne anhören, gibt es bei Spotify, iTunes, Google, so den klassischen Podcast-Anbietern. Und gibt es jeden Monat eine Folge aus der Welt von Geist und Gehirn, irgendwas Lustiges und Spannendes für den beruflichen, privaten Alltag, Gehirn gehört. Letzte Folge war Zuversicht und die nächste Folge, die nächste Woche erscheint, wird sein Gesundes Älterwerden.
Wir haben ja gelernt mit Ihrer Hilfe, dass wir uns den Tag strukturieren müssen, dass wir uns auch immer wieder so kleine Inseln schaffen sollen, wo wir uns an das Schöne ausrichten, am Schönen ausrichten und das Schöne bewusst wahrnehmen. Was gibt es denn jetzt heute noch bei Ihnen, wo Sie sagen, da freue ich mich jetzt noch?
Ja, ich freue mich tatsächlich. Ich darf jetzt gleich in den Zug steigen, nach Düsseldorf fahren. Ob das so schön ist, wird sich noch herausstellen. Aber es hat ein schönes Ziel. Dort bin ich nämlich von Thalia, einem großen deutschen Buchhandel, eingeladen worden an der Königsallee in einer großen Buchhandlung miteinander mit einem Generationenforscher über die Generation Z zu diskutieren. Da kommen 120 Leute, es ist eine öffentliche Veranstaltung.
Bestimmt.
Man kann also
spannend.
Noch kommen, wer mag. 19.30 Uhr geht's los in Düsseldorf und das wird eine spannende Diskussion, einen schönen Abend. Ich hoffe, es gibt ein Glas Wein und wir werden gemeinsam diskutieren.
Wir sagen Dankeschön fürs Kommen, dass Sie sich wieder
danke.
Zeit genommen
war
haben für uns
schön.
Und es war wieder mal sehr spannend. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Vielen Dank.